Lieben, wir sind fast am Ende unserer aktuellen Predigtserie angekommen. Für Sonntag gemeinsam Worte von Jesus, die haben wir uns jetzt Woche für Woche, Sonntag für Sonntag gemeinsam angeschaut aus dem Johannesevangelium. Und jetzt heute sind wir nochmal bei einer Ansage von Jesus, die es in sich hat, wo er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. 7 Worte von Jesus, die er so im Kontext einer Beerdigung sagt, die so ganz anders zu Ende gegangen ist als jede Beerdigung, auf der du bisher warst. Und zwar so, vermute ich, dass du das noch nie erlebt hast, ja. Das Grab ist offen und der Tote ist nicht mehr tot, sondern er lebt und er spaziert aus dem Grab heraus. Ja, ihr Lieben, es gibt Sätze, die verändern alles, die uns nicht nur informieren, sondern die das ganze Leben neu ausrichten. Und solch ein Satz ist dieser hier von Jesus aus Johannes 11, Vers 25, wo er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und um diese Worte so richtig zu verstehen, und das habe ich heute vor, gemeinsam mit euch zu machen, wir werden einfach das Ganze, das dann dazu, weil ich das richtig schön finde, so diesem Faden zu folgen, den Johannes dort so erzählt. Um diesen Ausspruch zu verstehen, müssen wir erstmal so gucken, was ist denn davor passiert, und da starte ich direkt hinein in dem Vers 1. Und das steht dann in unserer Bibel, ich benutze hier die Neu-Genfer Übersetzung, Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihren Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 weitere Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Von Jesus herum ist so, dass alles erstmal mit einer schlechten Nachricht beginnt. Ja, keine gute Nachricht, sondern eine schlechte Nachricht. Und die lautet, Lazarus ist krank. Eine Krankmeldung. Und Lazarus ist nicht nur irgendwer, sondern Lazarus, er ist der Bruder von Maria und Martha. Und diese 3 Geschwister, die begegnen uns im Johannesevangelium, die begegnen uns in der Bibel immer mal wieder, insgesamt 3 Mal. Und immer werden sie zu Hause von Jesus besucht. Jesus kommt immer zu Martha und Maria nach Hause. Und das letzte Mal ist Jesus sogar bei ihnen 6 Tage vor Karfreitag. 6 Tage bevor Jesus getötet wird, kommt er zu ihnen nach Hause, woraus man schließen kann, dass die ihm echt wichtig waren, dass er kurz vor seinem Tod nochmal zu ihnen sich auf den Weg gemacht hat. Jesus ist bei ihnen und immer mal wieder gewesen, und sie waren Leute, sie waren Freunde von Jesus, zu denen er eine enge, eine intensive Freundschaft gepflegt hat. Und deswegen ist es ehrlich gesagt umso unverständlicher hier, dass Jesus diese Botschaft bekommt, Lazarus ist krank, und er verlässt den Ort, wo er gerade ist, nicht, sondern er bleibt einfach noch 2 Tage dort und er lässt den, den er lieb hat, krank sein. Er lässt ihn sogar sterben, ja, im vollen Bewusstsein. Und diese Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben, die spricht Jesus also nicht irgendwie so in eine staubige, in eine trockene Theorie-Situation hinein, sondern in das tiefste Leid, mitten hinein in eine tiefe Lebenskrise. Und das Entscheidende ist hier, Jesus, er kommt zu spät. Ja, zumindest aus menschlicher Perspektive kommt er zu spät. Lazarus, er ist schon tot, als er ankommt. Mit Absicht lässt er 2 Tage vergehen, nachdem die Boten gekommen sind, ihm die Nachricht gebracht haben, Lazarus ist krank. Und dann lesen wir weiter ab Vers 7. Da heißt es dann so, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen und am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, dann stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hat, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, dann wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Also Lazarus, er ist jetzt wirklich tot und Jesus, er bereitet seine Jünger auf eine Demonstration seiner Macht vor. Er will ihren Glauben stärken und dich undenkbar gleich teilhaben lassen an dem eigentlich Unmöglichen, an dem eigentlich Undenkbaren. Und die Jünger, sie verstehen eigentlich gar nichts. Sie verstehen nur Bahnhof in dieser Situation. Jesus will seinen Jüngern zeigen, dass er der Herr ist, der Herr auch über Leben und über Tod. Und der Thomas hier in der Geschichte, der an vielen Stellen vielleicht auch für uns manchmal steht, für mich manchmal steht, ja, der in diesen Schwierigkeiten resigniert, der einfach nur in einer tiefen Depression ist und eine dunkle Stimmung irgendwie so malt, er sagt, hey Jesus, dann lass uns doch zum Lazarus hingehen und mit ihm auch sterben. Ja, also der ist wirklich lebensmüde, der ist wirklich irgendwie total frustriert. Und dann kommen die Verse 17 bis 27, wo es dann heißt, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also nicht nur die Jünger verstehen nicht, was hier in dieser Situation gerade passiert, sondern auch die Martha versteht es nicht. Sie versteht nicht, warum Jesus nicht früher gekommen ist. Und sie versteht auch nicht, was er mit der Auferstehung von den Toten macht. Wenn Jesus davon redet, dass Lazarus am Ende wieder auferstehen wird. Sie glaubt allgemein an die Auferstehung der Toten und sie glaubt daran, dass Lazarus irgendwann ganz am Ende wieder auferstehen wird. Martha ist eine der 2 Schwestern des Lazarus, die Jesus sehr gut kennt. Und sie sagt zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen bei uns, dann wäre er nicht gestorben. Und das ist kein theologischer Satz. Das ist der Ausdruck von ihrem tiefen Leid, das sie hier in ihrem Herzen hat, weil sie einfach so enttäuscht und so traurig darüber ist, dass ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Ja? Und vielleicht hat sie es auch verpackt als eine Art Vorwurf an Jesus. Warum warst du eigentlich nicht da, als ich dich am allermeisten in meinem Leben gebraucht habe? Und vielleicht kennst du diesen Gedanken auch, ja, wenn du in irgendeiner tiefen Krise in deinem Leben steckst, wo es dir so vorkommt, dass Jesus ganz weit weg ist und dass er sich auch noch ganz und genau zu dir kommt. Ja, warum warst du eigentlich nicht da, Jesus? Und genau in diese Emotion, die Martha, die Maria, die Freunde von Lazarus, die uns hier in diesem Text auch nicht beschrieben sind, so durchleben über den Frust des Todes von ihm, der kommt hier zum Ausdruck. Und in diese Situation hinein spricht Jesus: Ich bin selbst die Auferstehung und das Leben. Und damit holt Jesus die Zukunft in die Gegenwart hinein, das irgendwann ins Jetzt. Das allgemeine Glaubensbekenntnis, es wird hier was ganz Persönliches und Hautnahes. Ja, nicht nur irgendwann ganz am Ende, sondern in dieser Konfrontation mit Jesus, da beginnt ja, der Tod seine Macht zu verlieren und ein neues Leben aufzublühen. In Jesus selbst steht vor Martha die Auferstehung und das Leben. Und wie alle anderen Ich-Bin-Worte von Jesus aus, ist auch dieses mit einer Einladung verbunden. Ja, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Wird er sterben? Glaubst du das? Glaubst du das? So lädt Jesus die Martha ein, ich der Resignation und ihrer Verzweiflung einfach nur so das Feld zu überlassen, sondern durch Jesus selbst aufzuerstehen und das neue Leben zu wagen. Martha, sie kommt hier in dieser Situation von einem ganz allgemeinen zu einem sehr persönlichen Glaubensbekenntnis. Nicht irgendwann, nicht irgendwie, sondern sie sagt, du bist der Messias. Du bist der Sohn Gottes. Nach dem ersten Hinweis hier im Text von Jesus auf die Auferstehung, da antwortet die Martha noch ganz allgemein, so ein bisschen ausweichend, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Ja, und wenn ich das lese, ehrlich gesagt, klingt das für mich wie so auswendig gelernt, ja, wie so ein Satz aus dem biblischen Unterricht, wie das Herunterleiern von irgendeinem Katechismus, den man mal auswendig gelernt hat. Nach dem ersten Ich-Bin-Wort von Jesus, da kommt das Christusbekenntnis, das so viele kennen, vom Petrus. Und er sagt, Herr, zu wem sollten wir nur gehen? Du allein hast Worte des lebendigen Lebens. Hey, und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Nach diesem Ich-Bin-Wort von Jesus hier jetzt kommt das Christusbekenntnis der Martha. Und sie sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der Messias, der in diese Welt kommen soll. Und deswegen dürfen wir dieses Wort nicht nur auf unsere Friedhöfe begrenzen. Ja, da wird das so oft und so häufig genannt bei Beerdigungen und ich liebe das, weil es so ein genialer Reminder ist für alle, die eben noch nicht beerdigt wurden, sondern die noch mit ihren Füßen über dem Sarg stehen, ja, dass Jesus Christus selbst die Auferstehung und das Leben ist. Aber dieses Wort, es gehört eigentlich mitten hinein in unser Leben und nicht nur auf die Friedhöfe. Es ist ein Wort für die Grenzen in unserem Leben, hinein in alle Resignation, in alle Ausweglosigkeit meines Lebens gehört das, dass Jesus sagt, und du musst dich nicht für immer mit den Krisen, mir kannst du immer wieder neu auferstehen und du musst dich nicht für immer mit den krisenhaften Situationen in deinem Leben, wie sie sind, einfach nur so abfinden, sondern Jesus sagt, nee, ich bin da, geh mitten auf deinem Weg und ich schenke immer wieder einen Neustart, einen Neubeginn mitten auf deinem Weg. Halleluja. Und das nicht nur auf den Höhenpunkten unseres Lebens, sondern ganz besonders auch in den Tiefpunkten unseres Lebens. Da, wo unser Leben für uns gesehen irgendwie so aussehen und deswegen Macht am Ende bin, da greift Gott so oft ein. Und deswegen ist die Liebe Gottes für mich auch oft so schwer zu erfassen, weil sie mich halt nicht immer nur erhebt, sondern ganz oft dann, wenn es mir wirklich schlecht geht und ich mich irgendwie erniedrigt fühle, Platz da ist für das Eingreifen Gottes. Da, wo meine Möglichkeiten menschlich gesehen komplett am Ende sind, da beginnt die Power und die Kraft von Jesu Auferstehungswirklichkeit. Das passiert nicht durch meine eigene Kraft, sondern wenn ich mit meiner Kraft weiter, danach kommt er mit seiner Kraft. Und dann lesen wir weiter. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Haben wir schon mal gehört. Ja? Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von Neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Interessanterweise startet Maria hier genau mit denselben Worten, mit denen auch ihre Schwester Martha gestartet hat, hier direkt in das Gespräch hinein. Ja? Nicht, hey, schön, Meister, dich endlich mal wiederzusehen, lass dich mal umarmen, ich bin so froh, dich zu sehen, Jesus. Nee, sondern sie ballert direkt raus und sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Zwischen den Zeilen, warum warst du nicht hier? Warum warst du nicht da? Und mit Maria hier, da kommen nicht nur Tränen ins Spiel, ja, sie ist die Emotionsgeladene hier, die uns diese Emotionen auch aufstülpt, weitergibt in diesem Bibeltext hier, sondern mit ihr kommt auch eine ganz neue Bewegung hier hinein. Zweimal lesen wir hier in diesem kurzen Abschnitt davon, dass Jesus innerlich erschüttert war. Zorn und Schmerz erfüllten ihn. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Hey, und wenn ich das lese, dann staune ich darüber, ganz echt, was für einen empathischen, was für einen gefühlvollen Gott wir haben in Jesus Christus, der uns hier in dieser Situation begegnet. Ja, mit so verletzlichen, so menschlichen Reaktionen, die er hier zeigt. Die Augen voller Tränen, ja, das Herz voller Schmerz und Trauer darüber, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Der Gottessohn selbst ist erschüttert hier. Aufgrund der Klagen und der Hoffnungslosigkeit über den Tod, der hier zugeschlagen hat. Und dabei steht er selbst vor ihnen, der das wahre Leben ist. Jemand hat mal gesagt, Jesus, er verkörpert hier ein zorniges Mitleiden über den Tod. Theodor Jänicke war ein Theologe in Deutschland und er hat darüber geschrieben, das Menschenelend, es kriecht Jesus an. Er sieht es mit den Augen Gottes. Da steht Gottes Welt unserer Welt gegenüber und empfindet bitteren Schmerz über den Zustand dieser Welt. Ja, Jesus selbst, er empfindet einen bitteren Schmerz über unsere unperfekte, nicht gute, leidvolle und todgeplagte Welt. Und dann lesen wir weiter, ab Vers 39 wird es jetzt so ein bisschen lustig, ja, und eine ehrlich gesagt sehr verblüffende Fortsetzung dieser ganzen Geschichte. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es. Spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch umhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Verständlicherweise ist es mit dem Glauben, mit dem Vertrauen von Martha immer noch so eine Sache. Hey, wer von uns hätte angesichts dieser Situation hier von Tod und Verwesung vielleicht nicht auch sowas gesagt wie, Herr, er ist doch schon 4 Tage tot, sein Leichnam, der riecht doch schon. Ja, also so mit anderen Worten, Jesus, keine gute Idee. Ja, lass das bitte sein. Es wird kein schöner Anblick sein und es wird kein schöner Geruch sein, dieses Grab, wo der Tote hineingelegt wurde, jetzt wieder aufzumachen. Das willst du nicht ernsthaft machen. Und als Hintergrund ist auch noch gut zu wissen, dass die jüdische Kultur davon ausgegangen ist, dass bei einem Verstorbenen 3 Tage lang seine Seele geblieben ist und sie am 4. Tag aber weg war, an einem anderen Ort. Und der Hinweis hier, dass es der 4. Tag war, unterstreicht einfach auch nochmal für jeden Juden, der die Auferweckung vom ersten Mal gelesen hat, die Erstleser, dick und fett, dass es sich hier nicht um die Auferweckung von dem Scheintod nur gehandelt hat. Lazarus, der war echt tot, richtig tot, mausetot, ja. Aber Jesus, er ruft ihn wieder ins Leben zurück, nur durch seine Worte. Und Jesus, er bittet auch nicht in dieser Situation hier, bitte steh wieder auf, Lazarus, bitte Vater, lass Lazarus wieder aufstehen, sondern er dankt. Und so souverän kann nur der Sohn Gottes selber beten. Ja, im festen Vertrauen auf das Eingreifen seines Vaters in dieser Situation, im völligen Einklang mit seinem Willen, in der festen Gewissheit, dass sein Gebet erhört werden wird, ruft er anschließend Lazarus und sagt, komm heraus, Lazarus. Und der Tote, gezogen von der Stimme seines Herrn, er kann gar nicht anders. Er kann gar nicht anders, sondern er ist seinem Herrn, er ist seinem Freund gehorsam und kommt aus dem Grab heraus. Ja, da gibt es kein Hindernis. Ja, dieser Stein war offen, die Grabbinden waren noch um ihn herum gewickelt. Jesus hat so eine Art Mumie, die da rausspaziert kam. Jesus hat ihn gerufen und Lazarus kommt. Mich erinnert diese Stelle so sehr an eine Begebenheit, ein Kapitel eher in Johannes 10, wo Jesus davon spricht, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören. Und das ist das Bild hier. Ja? Der große Herr Jesus, er ruft den Lazarus, sein Schaf, und es hört seine Stimme, es kennt seine Stimme und es folgt ihm aus dem Tod heraus. Und das Coole ist, wenn du diese Geschichte, wenn dir die gefällt und wenn du die auch magst, wie Lazarus hier von den Toten auferweckt wurde, und du selber mit Jesus verbunden lebst, dann kann ich dir sagen, dann wirst du das Gleiche genau auch mal so erleben. Paulus, er hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Thessalonich und die haben ihn gefragt, was passiert denn eigentlich mit denen, die jetzt schon gestorben sind? Wir haben immer gedacht, du wirst kommen, Jesus, solange wir noch leben. Und denen antwortet er dann in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und sagt, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Schall der Posaune Gottes werden zu hören tönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein und daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Leben, wenn du gestorben bist als Christ, bevor Jesus wiedergekommen ist. Wenn du schon tot warst, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er selbst erstmal auf diese Erde kommen. Ein Befehl wird ertönen, eine Stimme wird zu hören sein von einem Engelfürsten. Es wird ein Konzert geben, die Posaune Gottes wird zu hören sein. Und vielleicht hörst du deinen Namen und Jesus sagt, komm heraus. Ja, so stelle ich mir das vor. Wenn ich im Grab liege, dass Jesus ruft, Michi, komm heraus und ich darf das durchmachen, was Lazarus hier durchlebt hat. Das ist mal eine coole Vorstellung. Lazarus hat uns das vorgemacht. Wir werden ihm das irgendwann nachmachen, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und das Doofe ist jetzt aber, die Geschichte, die endet jetzt genau hier mit dem Lazarus, wo wir anfangen, uns das erste Mal für ihn zu interessieren. Ja, bisher war uns der Lazarus total egal in der Bibel, weil wir den gar nicht gekannt haben. Ja. Und jetzt hier sind wir ein bisschen so angeteasert. Warum hat Jesus den eigentlich auferweckt? Was waren die Beziehungen zu ihm? Wie ging denn die Freundschaft hier weiter? Und wir müssen ehrlich sagen, das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend hier, weil die Geschichte mit dem Lazarus, die endet jetzt hier. Aber Lazarus, er ist eben auch nicht die Hauptperson in dieser Geschichte. Ja, es geht in dieser Geschichte gar nicht um den Lazarus. Und ich muss leider auch sagen, auch irgendwann am Ende seines Lebens ist der Lazarus leider wieder gestorben, ein zweites Mal gestorben. Ja? Es geht in dieser Geschichte nicht um Lazarus, sondern es geht um Jesus, der gesagt hat, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Es geht um ihn, der das nicht nur behauptet hat, sondern durch die Totenauferweckung nach seiner Kreuzigung selbst unter Beweis gestellt hat, dass er wieder auferstanden ist, weil Gott ihn gerufen hat, aus dem Grab heraus. Und die Geschichte ist aber noch nicht ganz zu Ende, sondern wir lesen jetzt noch bis zum Ende in den Versen ab Vers 45. Und da heißt es, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Ja, also das hat wirklich Leute überzeugt. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, dann glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und werden von unserem Tempel und von unserer Nation nichts mehr übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaiaphas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem Jahr hoher Priester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen, an jenem Tag zu töten. Also das Ende dieser Geschichte, dass Jesus einen Freund von sich, von den Toten auferweckt hat, es wird zum Anlass für die Jagd auf den Gottessohn. Lasst ihn uns beseitigen, lasst ihn uns töten. Und ohne es zu wissen, spricht Kaiaphas, der hohe Priester zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr war, genau das aus, was von vornherein sowieso das Ziel von Jesus selbst war, stellvertretend für alle zu sterben, stellvertretend auch für dich den Erlösungstod zu sterben. Und der Beschluss dieses Hohen Rates, er unterstreicht hier nochmal auf eine andere Art und Weise, was Jesus am Anfang bei der Nachricht der Krankheit von dem Lazarus in Vers 4 am Textanfang schon gesagt hat. Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Und wenn wir fragen, was ist denn diese Verherrlichung von Jesus, dann ist die Antwort darauf, ja, es ist sein Sterben am Kreuz, an dem er diesen Erlösungstod bezahlt hat, indem er den Weg gegangen ist für die Schuld, die kein Mensch bezahlen kann, die ihn von Gott trennt, ein für alle Mal zu bezahlen, dass jeder Mensch durch ihn den freien Durchgang hat. Und nur wenige Tage später wird dieses Ich-Bin-Wort zu Jesus ureigenster eigener Erfahrung. Ja, er selbst wird gekreuzigt, er stirbt einen grausamen Tod, er wird in ein Grab gelegt und es vergehen 3 Tage und dann sind alle erstaunt, warum das Grab leer ist. Ja, das ging noch ein bisschen spektakulärer ab als bei Lazarus. Ja, er ist von den Toten auferweckt worden durch seinen Vater im Himmel. Und Johannes, der uns auch diese Geschichte hier aufgeschrieben hat in der Bibel im Johannesevangelium 11, er hat später noch ein anderes Buch geschrieben, in dem er ganz viele Einblicke in Gottes Welt bekommen hat. Das letzte Buch der Bibel, es ist die Offenbarung. Und es gibt eine Stelle ganz am Anfang im ersten Kapitel, Vers 17 und 18, und sehr geängstigt Johannes kommt und er ist sehr erschrocken und sehr geängstigt darüber, dass er jetzt Jesus selbst begegnet. Und Jesus legt seine Hand auf ihn. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Ja, der selbst gesagt hat, ich bin die Auferstehung, ja, er hat sie erlebt. So ist der Auferstandene selbst zur Auferstehung geworden. Und genau in dieser Gewissheit können wir, wenn wir mit Jesus verbunden leben, als Nachfolger von ihm zusammen unterwegs sein, auch an den Tiefpunkten unseres Lebens wissen, wir können mit ihm zusammen immer wieder neu aufstehen. Und mit dieser Hoffnung kann ich eines Tages sogar in meinen Tod hineingehen. Ja, auch wenn ich vielleicht Angst habe vor dem Sterbeprozess und mir das eine große innere Not macht, kann ich trotzdem innerlich dran festhalten und darauf vertrauen, dass ich auf der anderen Seite, wenn mein Leben dafür ist, weil er selbst dort schon hier, weil Jesus selbst der Garant dafür ist, weil er selbst dort schon hineingegangen ist in den Tod und uns das vorgemacht hat, und uns sich hinterherziehen wird. Amen. Ich bin fast am Ende, wo das letzte Amen kommt. Ganz am Ende bleibt jetzt nur noch eine Frage eigentlich hier übrig und im Raum. Und zwar ist das die Frage, die Jesus damals schon der Martha gestellt hat, nach diesem Ich-Bin-Wort. Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, und dann hat er irgendein anderes Thema angesprochen oder ist weitergegangen und hat einfach so mit diesem Statement die Martha stehen gelassen. Das war nicht Jesu Art, sondern er wollte eine Reaktion in ihr hervorrufen. Ja? Und deswegen stellt er ihr ja auch eine Frage und ballert ihr dann nicht einfach nur was an den Kopf. Ja? Er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann fragt er sie sehr konkret und sehr direkt, glaubst du das? Und diese Frage, die muss ich mir auch gefallen lassen, als ich mich in die gleiche Situation, wenn ich mir das durchlese und ich mich in die gleiche Situation wie die Martha hineinbegebe, dass Jesus auch mich fragt, wenn er den Anspruch erhebt, die Auferstehung und das Leben zu sein, dann stellt er mir die Rückfrage, glaubst du das? Ja, es ist nicht einfach nur eine Aussage, sondern es ist eine Frage von Jesus an dich. Und wir nehmen uns gleich nach der Predigt jetzt einen Moment Zeit, einfach eine Minute der Stille, wo ich mir das einfach mal innerlich durchkauen und bewegen kann. Wie antworte ich Jesus da? Was würde ich ihm sagen, wenn er mich das jetzt ganz konkret fragen würde? Und wir gehen dann hinein in eine Gebetsgemeinschaft, wo wir Gott einfach antworten wollen auf diese Predigt. Und danach singen wir nochmal gemeinsam das Lied, was wir jetzt als letztes gerade gesungen haben, nochmal auf Deutsch: Auferstehen. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und er fragt dich: Glaubst du das?